In Flutlicht an spreche ich diesmal mit der Journalistin Nora Hespers. Uns beide interessieren die Schnittmengen zwischen Sport, Politik und Gesellschaft. Bei der Aufnahme am Tag nach der Bundestagswahl haben wir uns gefragt, welche Verantwortungen sich daraus ergeben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 95 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und meine Gästin heute ist sozusagen ein Kind, natürlich mittlerweile ein erwachsen gewordenes Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie war seit 2003 in verschiedenen Formaten bei der Sportschau, zum Beispiel Bundesliga im WDR-Studio in Köln, hat TV-Beiträge gemacht, war ab 2006 bei WMs und EMs als Videoproducerin, Onlinerin, TV-Autorin und Social-Media-Expertin. Ich bin noch nicht fertig. Ab 2010 war sie beim Deutschlandradio Wissen, das mittlerweile so nicht mehr heißt, im 1Live-Elfer-Team und vor allen Dingen ganz lange bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Seit 2021 ist sie beim Sport Inside Podcast und Autorin ist sie außerdem, nämlich von Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich über ihren Großvater, den Widerstandskämpfer Theo Hespers. Liebe Nora, du machst außerdem noch verschiedene Podcasts und ich habe mir, als ich das zusammengetragen habe, so aufgeschrieben, es ist einem ja dann einerseits immer ein bisschen peinlich, wenn so viele Sachen auf einmal über einen gesagt werden und man denkt, ja, komm doch mal zu einem Ende. Auf der anderen Seite finde ich es aber tatsächlich wichtig, weil es so ein bisschen die Bandbreite dessen zeigt, was du machst und eben auch schon, wie lange du in diesem Geschäft unterwegs bist. Wie geht's dir, wenn du bei sowas zuhören musst?
Ich dachte so, oh, wann hört denn das auf? Aber es ist natürlich klar, ne, wenn man jetzt schon seit über 20 Jahren da unterwegs ist, dann kann man natürlich viele Sachen machen und ich habe auch relativ viel gemacht. Auch weil man sich ja einen Platz suchen muss. Also man muss ja irgendwie rausfinden, wo passe ich denn hin, wo gehöre ich denn hin in so einer Redaktion. Dinge verändern sich, ja, und es hat sich unglaublich viel verändert in den letzten 20 Jahren, also rein medial, und ich habe eine Menge davon ausprobiert.
Ich finde auch, dass man verschiedene Sachen eben daran ganz gut ablesen kann. Auf der einen Seite, wie du schon richtig sagst, wie lange du schon dabei bist, über 20 Jahre, das ist keine Selbstverständlichkeit. Zum anderen Veränderungen in der Medienwelt, weil manche Formate, in denen du unterwegs warst oder Sender, gibt es heute so nicht mehr oder sie heißen anders, weil es irgendwelche Zusammenschlüsse gegeben hat. Und das Dritte, was es aber eben zeigt, was dann auch nochmal über dich persönlich ist, ist die Bandbreite dessen, was du machst. Weil, was man ja auch noch dazu sagen muss, neben dem Sport Inside Podcast eben für den WDR machst du schon lange zusammen mit deiner Freundin, ne, Rita Molzberger, den Podcast. Was denkst du denn, für den ihr neuerdings auch ein richtig cooles neues Cover habt, auf dem ihr beide boxend zu sehen seid oder mit Boxhandschuhen, sich philosophischer, würde ich mal sagen, mit Themen beschäftigt. Du machst in sehr unregelmäßigen Abständen, aber wenn, dann auch immer mit tollen Gästinnen den Podcast Mensch, Frau Nora, in dem du immer wieder auch Themen aufgreifst, die vielleicht dann in der Schnelle nicht in einem Format unterzubringen sind, wo du normalerweise unterwegs bist, ne? Auch weil es dann so ein bisschen aus dem Sportbezug raus ist. Und hast den Podcast Die Anachronistin eben über die Geschichte deines Großvaters gemacht. Das heißt, eigentlich das, was mich sehr interessiert, finde ich bei dir immer, nämlich so ein Zusammenführen von Themen auch, wo vielleicht Leute manchmal erst draufschauen würden und sagen würden, hä, wie bringt man das denn irgendwie zusammen? Und einer der Gründe dafür, dass wir heute miteinander sprechen, ist ja auch genau das, nämlich, dass du eben auch Politik und Fußball, Politik und Sport insgesamt sehr, sehr viel zusammenbringst in deinen Formaten. So, das ist eine sehr lange Vorrede, aber es war mir inhaltlich auch wichtig. Und was mich daran anknüpfen tatsächlich mal interessieren würde, wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, was antwortest du denn?
Oh Gott, das hat sich ein bisschen gewandelt. Also früher habe ich dann gesagt, ich bin Sportjournalistin. Mhm. Dann kam immer die Frage, für wen schreibst du denn? Da bin ich ja schon fast an die Decke gegangen, weil natürlich alle anderen Medien nutzen, außer denen, in denen geschrieben wird. Also gerade für den Sport. Aber so ist es eben, glaube ich, irgendwie bei vielen Leuten verankert. Wer Journalistin ist, ja, schreibt einfach. Und wenn ich dann gesagt habe, beim Fernsehen, dann wurden die Augen immer ganz groß. Mir war das immer furchtbar unangenehm, weil das natürlich klar macht, das ist was Besonderes, was Exotisches, und dann interessieren sich die Leute natürlich für diesen Job und nicht für mich als Person. Und das fand ich immer so ein bisschen schräg. Lasst mich doch einfach Sportjournalistin sein, ja. Ist nichts Schlimmes, kann man machen. Und mittlerweile sage ich häufig, ich bin Journalistin und Podcasterin oder nur Autorin. Ich mache das kontextabhängig, auch weil ich das Gefühl habe, viele Menschen sind dann so beeindruckt davon. Und mir geht es nicht darum, Menschen damit zu beeindrucken, was ich beruflich mache, sondern mich über Themen auszutauschen. Und das würde ich gerne niedrigschwellig halten irgendwie.
Ich finde es ganz spannend, also gerade auch immer so die Frage, ist man Journalistin oder Autorin oder Podcasterin? Würdest du sagen, dass der Ansatz in deiner Arbeit, egal ob du eben am Mikrofon bist oder ein Buch schreibst, immer ein journalistischer ist? Also ist Journalismus in allem drin?
Ich glaube ja. Also Journalismus ist ja am Ende ein Handwerk. Dieses Handwerk habe ich gelernt. Und es ist ein Handwerk, das besteht aus Fragen stellen. Und zwar Fragen stellen, die sich vielleicht andere Menschen nicht stellen. Und Informationen zu finden und zu bündeln und wiederzugeben. Also ne, im besten Sinne als Medium zu funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass das immer in der Arbeit mit drin ist, weil das einfach auch die Art ist, wie ich an Themen rangehe und wie ich mir die Welt erschließe.
Ja, mich interessiert hier ja auch immer, wie Menschen in ihre Berufe gekommen sind. Und bei dir ist es natürlich auch sehr logisch, die Frage danach zu stellen, als Frau vor 20 Jahren im Sportjournalismus. Wie war es denn da mit dem Thema Widerstände? Du lachst schon.
Ich muss mal so ein bisschen lachen. Ich bin so unglaublich naiv und blauäugig da reingegangen. Mhm. Also ich habe früher gesagt, ich möchte gerne Formel 1 moderieren, weil wir brauchen ja alle Role Models. Und was hat man als Frau gemeinsam mit Menschen, mit Männern, die im Sport eben agieren? Und das war Kai Ebel und der kam eben auch aus der Nähe von Mönchengladbach. Und dann dachte ich, wenn er das aus Mönchengladbach schafft, dann schaffe ich das auch.
Sehr schöner Ansatz.
Ja, wie gesagt, es war total naiv. Und ich habe dann erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe eigentlich Werbekauffrau gelernt und wollte dann noch Journalismus studieren und habe dann Sportjournalismus gefunden und dachte, super, das passt zu mir, weil ich mache einfach gerne Sport. Und dann habe ich mich da ehrlich gesagt so durchgewurschtelt. Ich habe halt durch Zufall eine Hospitanz bekommen beim WDR und die war so zu Zeiten des CHIO, ich bin ja Reitsportlerin von Hause aus, und hatte sozusagen da die Chance, da reinzuschnuppern mal. Und das Problem war aber da schon, dass das ein Redakteur gemacht hat, der zum einen sehr touchy war, bei Männern und bei Frauen, also der genau sehr gerne körperlich hinhergesucht hat. Und das brachte mir von Anfang an den Ruf ein, als blonde, junge, schlanke, sportliche Frau aufgrund eines Beuteschemas diese Hospitanz erlangt zu haben. Und das ist ein Klischee, da muss man tatsächlich gegen ankämpfen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel sehr lange versucht, nicht Röcke zu tragen oder so. Gut, ich hatte dann knallenge Jeans an, wie man das gemacht hat Anfang der 2000er. Aber ich wollte nie im Rock irgendwie in die Redaktion gehen, weil ich das irgendwie komisch fand. Und habe mich dann da wirklich über lange Jahre hochgekämpft, weil, also 2003 war das, da kamen dann auch die Bundesliga-Rechte zurück zur Sportschau. Und ich war dann lange Jahre einfach Redaktionsassistentin in der Sportschau. Das heißt, ich habe Sendeabläufe kopiert und verteilt und habe irgendwelche organisatorischen Aufgaben übernommen oder Excel-Tabellen repariert. Kopierstau wieder sortieren und so, das konnte ich auch ganz gut. Ich war die den Kopierer entzaubern konnte. Aber das waren meine Anfänge. Also die hatten wirklich gar nicht viel mit Journalismus zu tun. Und einmal im Jahr durfte ich dann Beiträge machen. Und wenn man das nur einmal im Jahr machen darf, dann ist natürlich die Entwicklung auch nicht so riesig. Ne? Das war einfach sehr schwer, sich da reinzukämpfen. Und was mich dann über Wasser gehalten hat über lange Jahre, waren tatsächlich meine technischen Kompetenzen. Also ich konnte mit Videoschnittprogrammen umgehen, ich konnte mit Photoshop umgehen. Das war was, was viele andere JournalistInnen nicht konnten, die sehr viel älter waren. Und damit war ich relativ schnell im Online-Bereich unterwegs und hatte dann Alleinstellungsmerkmal. Aber auch bei Zeig das wunderbare Welt des Fußballs habe ich zu Beginn vor allen Dingen Videoschnitt gemacht. Also ich habe dafür gesorgt, dass diese Sendung aus dem Fernsehen in dieses Internet kommt und konnte diesen ganzen technischen Weg da beschreiten. Und das waren eigentlich meine Anfänge im Sportjournalismus und das hat einfach gedauert. Also auch wenn ich 2006 zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitgearbeitet habe, war das eher in einem hintergrundtechnischen, organisatorischen Bereich. Das war nicht so sehr im journalistischen Bereich.
Ich habe mich ja gefragt, wir sind ja ein Jahrgang, ne? Und wir haben, glaube ich, schon auch so die ein oder andere Gemeinsamkeit, vielleicht auch in der Vergangenheit so im Großwerden, also so als Kids, die vielleicht eher auch unter Jungs mal unterwegs sind und die irgendwie eine große Klappe haben. Und ich habe mich gefragt, ab was für einem Zeitpunkt hast du denn angefangen, dir über solche Rollenbilder Gedanken zu machen, weil wenn man so natürlich damit groß wird, sage ich mal, dass man immer eher die große Klappe hat und bei den Witzen irgendwie mitlacht und noch einen oben drauf setzt und so, irgendwann kommt ja der Punkt, wo man so merkt, nee, Moment mal, irgendjemandem tue ich damit nicht gut und ich glaube, dieser Gruppe, der ich damit nicht gut tue, der gehöre ich eventuell sogar an. So.
Oh, die Erkenntnis kam super spät. Also wirklich, ich glaube, lass es so 10 Jahre gewesen sein, also vor 10 Jahren. Das liegt aber auch daran, dass man natürlich sich in diesem Umfeld irgendwie durchbeißen muss und dir wird ja auch erzählt von allen, du musst dich benehmen wie ein Typ. Ja, also sei wie ein Typ oder sei noch besser als ein Typ, aber du musst das kopieren. Das heißt, du sprichst diese Sprache, du kannst dich da durchsetzen und interessanterweise stößt du aber trotzdem immer noch an Widerstände. Ne? Also du kannst es eben nicht vollumfänglich irgendwie kopieren, weil deine Körperlichkeit da irgendwie mit reinspielt. Also es liegt ja dann im Prinzip an deinem Äußeren und nicht an dem, was du zwischen den Ohren hast. Und das habe ich ganz lange nicht begriffen und es fing vor allen Dingen da an, als Kinder in mein Umfeld gekommen sind. Also als Frauen Kinder bekommen haben und ich gemerkt habe, wie krass Frauen diskriminiert werden, die dann Kinder bekommen. Das fand ich richtig heftig. Das hat mich sehr wütend gemacht. Und das andere war, ich habe mich ja dann auch so umorientiert so ein bisschen. Also ich habe dann irgendwann lang genug nur Fußball gemacht und einmal im Jahr Reitsport und wollte mich so ein bisschen in anderen Themen ausprobieren. Und dann bin ich ja zu Deutschlandfunk Nova gegangen oder heute Deutschlandfunk Nova. Und da bin ich auf ein ganz anderes Umfeld getroffen. Also das waren Menschen, die gingen ganz anders miteinander um. Ja, die schrien sich nicht. Also bei Live-Sendungen wird halt viel rumgebrüllt, weil es schnell gehen muss. Das macht mir gar nichts aus. So, aber zum Beispiel, dass am Ende eines Arbeitstages mein Kollege Markus sich immer bei mir bedankte für meine Arbeit und sagte, ich hatte gute Texte geschrieben und so. Ich habe 3 Monate gebraucht, um zu merken, der meint das ernst. Also der bedankt sich wirklich. Ja, das ist die erste Person gewesen, die sich bei mir wirklich wie meine Arbeit bedankt hat und gesagt hat, dass das gut war und dass man mich gerne da hat und so. Das war ein ganz anderer Umgang. Und da habe ich mich dann so ganz langsam dahin entwickelt, ein anderes Miteinander pflegen zu wollen. Und auch ganz spannend war, ich bin ja ein unglaublich kompetitiver Mensch. Deshalb bin ich im Sport gelandet. Dass es da Menschen gab, die das echt gestresst hat, die das total unter Druck gesetzt hat und die mir das zurückgemeldet haben, die gesagt haben, boah, es ist so unangenehm, wie sehr du immer auf Wettkampf aus bist und so. Und ich war echt so ein bisschen, ja, hä? Was hat die denn? Soll ich mich so anstellen? Dann komm mal kämpfen. genau. Und das hat sich dann gelegt, weil ich dann irgendwann verstanden habe, okay, so ist einfach nicht jede Person. Ich bin einfach auf andere Menschen getroffen. Das hat mir persönlich sehr gut getan, weil das meinen Horizont erweitert hat. Und je mehr ich mich da locker gemacht habe oder je weicher ich da geworden bin, weil ich da auch gar nicht mehr so viel kämpfen musste, desto mehr bin ich ins Nachdenken gekommen. So, also es war wirklich dieses eine andere Umgebung haben, ein bisschen weicher werden, mehr wahrnehmen von Leuten um einen herum, nicht mehr sich selbst so im Fokus haben. Das geht vor allen Dingen dann, wenn man nicht mehr so kämpfen muss. Ja, dann hat man nicht mehr so mit sich selber im Fokus, sondern kann auch mal gucken, was machen die anderen so. Und darüber ist es so ganz langsam gekommen, dass ich dann einfach mich mit anderen Themen und mit mehr Themen beschäftigt habe und dass sich mein Horizont erweitert hat.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass man dann in einem Umfeld landet, wo man gespiegelt bekommt, dass das okay ist, Grenzen zu setzen. Also weil du hast es angesprochen mit dem touchy Kollegen. Ich kann mich echt gut daran erinnern, dass als junge Kollegin ich teilweise so leicht verzweifelt irgendwie zu Vorgesetzten gegangen bin und von so Erlebnissen beispielsweise in der Fasnacht erzählt habe, wo halt totale Übergriffigkeiten passiert sind und dann immer so gesagt wurde, ja Gott, das ist halt so. Ist ja nur irgendwie einmal
im Jahr. Du weißt
doch,
wie der ist, wenn der besoffen ist.
Ja, genau. Februar ist doch bald vorbei, so. Und du hast dann da gesessen und dir gedacht, fuck, das kann doch nicht dazugehören, dass dir Leute irgendwie überall hinkrapschen, so, und warst halt Anfang 20 und dann das erste Mal so in einem Umfeld zu sein, wo jemand sagt, nee, okay, gut, dass du es sagst, also das kann so nicht bleiben, Das und auch was du sagst mit den Kindern finde ich spannend, weil man sich dann ja natürlich fragt, was möchte ich denn, wie es denen irgendwie geht, was will ich denen irgendwie weitergeben und vorleben und so. Ist natürlich auch was, was mit reinspielt.
Ja, aber wie möchte ich auch, dass es meinen Freundinnen geht, ne? Also ja. Nur weil ich nicht persönlich betroffen bin, merke ich ja, wie es eben an meinen Freundinnen, an Menschen in meiner Familie zehrt, wie mit Frauen und mit Kindern umgegangen wird in dieser Gesellschaft. Und ja. Ich finde das absolut inakzeptabel.
Ja, absolut. Und aber, glaube ich, auch noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns, dass wir so in Anführungszeichen Miettanten sind, ne?
Ja.
Du schreibst auf deiner Homepage so schön, und ich werde das jetzt mal gerade kurz zitieren, auch wenn es ein bisschen ein längerer Absatz ist. Auch wenn mich das Neue immer wieder reizt, ist es auch das Stehenbleiben, das Beobachten und Zuhören, das neue Erkenntnisse bringt und neue Fragen aufwirft. Denn so verstehe ich Journalismus als Weg, als einen immerwährenden Prozess. Und weiter, zu diesem Prozess gehört es zu analysieren, Zusammenhänge zu erkennen und zu erläutern, Menschen bei diesem Erkenntnisgewinn mitzunehmen und die eigene Arbeit transparent zu machen. Ich bin nicht immer die mit den Antworten, aber ich bin immer die, die nach Antworten sucht. Das finde ich total gut, und ich finde auch das Ende so super erfrischend, weil ich glaube, dass das ein Problem ist in Teilen von Journalismus, dass Menschen versuchen zu suggerieren, sie hätten all die Antworten. Mhm. Und das ist einfach nicht so. Also es kann auch dieser Beruf überhaupt nicht leisten. Ich finde aber, wir nehmen jetzt am Montag auf, das heißt am Tag nach der Bundestagswahl, jetzt mal noch ganz ab vom Sport, auch in diesem Wahlkampf wieder gesehen, dass es Journalismus oft schwerfällt, sich in diese Rolle zu begeben, oder? Einfach zu sagen, wir sind die, die die Fragen stellen und die aber auf eine offene Frage bei einer, ich sag mal, dummen oder inkorrekten Antwort auch den Mut haben, kritische Nachfragen zu stellen und das irgendwie vielleicht offen zu legen.
Ich glaube, das ist eine Frage des Formats. Ich sehe das gar nicht so absolut. Also ich glaube nicht, dass der Journalismus ein Problem hat. Ich glaube, wir haben ein Problem mit den Formaten und den Menschen, die diese Formate machen. Und das sind halt die Formate in der Primetime, die also sozusagen die größte Reichweite haben. Und die sind tatsächlich problematisch, finde ich, weil sie den Raum nicht bieten, weil sie die Luft nicht haben zum Atmen, weil nicht explorativ vorgegangen wird. Wenn explorativ vorgegangen wird, dann heißt die Sendung Lanz und Precht. Das ist auch schwierig, weil dann so ein Pseudowissen im Raum steht. Also da wird dann so Pseudo nachgefragt und pseudosiniert. Das finde ich auch schwierig. Und deswegen ist es mir zum Beispiel so wichtig, diesen Was denkst du, den Podcast zu machen, weil wir natürlich auch da nachdenken, aber ich habe mir gegenüber, während ich laut nachdenken darf und nicht wissen muss, mir gegenüber jemanden sitzen, die einfach sehr belesen ist, ja, die verschiedene Ansätze und Perspektiven mit einbringen kann, sodass das Ganze substanziell beantwortet werden kann und trotzdem aber keinen Anspruch hat, irgendwie absolut richtig zu sein. Und ich glaube, dass was wir vielleicht mehr machen müssen, ist das zu verstehen als ein Angebot. Also wir müssen ein Angebot machen, wir müssen ein Angebot der Interpretation machen, ohne dass wir sozusagen so tun, als hätten wir die alleinige Antwort.
Mhm. Und was mich mal interessieren würde, also wenn man jetzt beispielsweise den Sport Insight Podcast als Beispiel nimmt, wie erschließt du dir denn ein Thema? Also wenn du wirklich anfängst, ja, das ist ja eben schon, natürlich ist es im Format unserem Gespräch hier ähnlich im Sinne von, da sind in der Regel zwei Leute, die eben miteinander sprechen. Aber trotzdem ist es ja so, dass die thematische Ausrichtung dann eine andere ist und du dich anders nochmal Themen annähern musst, bevor du über sie sprichst. Wie setzt du dir ein Thema und wie erschließt du es dir?
Also die Themen sind ja redaktionell gesetzt. Ich darf da natürlich ein bisschen mit vorschlagen, aber grundsätzlich sind das Themen von Kolleginnen und vor allen Dingen von Kollegen, die Hintergrundrecherche machen und die auch Hintergrundstücke machen, die dann zum Beispiel schon einen TV-Beitrag gemacht haben, der in der Sportschau gelaufen ist oder auf YouTube. Und ich gehe in diese Recherche halt nochmal rein, weil ich diesen Podcast ja strukturieren muss. Das heißt, ich habe gar nicht das Wissen, aber um den Podcast dramaturgisch strukturieren zu können und aufbauen zu können und damit uns Menschen auch folgen können bei unseren Gedanken, muss ich mich relativ tief ins Thema einarbeiten. Das heißt, ich bin nicht die, die Interviews geführt hat oder so, aber ich guckt mir schon relativ viel an, also nicht nur die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen, sondern ich recherchiere auch nochmal ein bisschen selber rechts und links, weil mir Fragen kommen, die ich dann nicht sofort beantwortet finde, und versuche das eben mit einfließen zu lassen. Und manchmal ist es ein kleiner Teilaspekt in der Frage und trotzdem bekommt die Frage dadurch ja eine bestimmte Substanz, oder ich kann ein bestimmtes Detail nachfragen, das so vielleicht in einem Fernsehbeitrag gar nicht auftaucht, weil man das entweder als bekannt voraussetzt oder weil es eine neue Tür aufmacht, durch die man in dem Fernsehbeitrag nicht gehen kann, weil es einfach zu groß wird, dann wird der Beitrag zu lang. Ne? Die haben ja in der Regel 8 bis 9 Minuten und wir haben 20 bis 25 Minuten. Wir haben viel mehr Zeit und Raum zu erklären. So, und da braucht es natürlich nochmal so ein bisschen Recherche. Das heißt, im Prinzip recherchiere ich den Kolleginnen und Kollegen nochmal hinterher und gucke, wie ich das so aufarbeiten kann, dass zum Film mehr Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen, also dass wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und auch bestimmte Dinge erläutern können. Zum Beispiel auch, wie bestimmte Situationen überhaupt erst entstanden sind oder eine Situation rund um ein Interview, ja, dass wir Kontext liefern können, weil wir so auch ein bisschen erklären, wie unsere Arbeit funktioniert, und das finde ich immer wichtig.
Mhm. Ich glaube ja, es gibt so eine Vorstellung, dass Sportjournalismus eben vor allen Dingen bedeutet, Spielzusammenfassungen zu schreiben oder SpielerInnen nach dem Spiel zu interviewen, wie sie bestimmte Situationen empfunden haben. Man kann und muss aus meiner Sicht, und wahrscheinlich würdest du dich mir da anschließen, Journalismus im Sport viel größer denken. Und wenn man an diesen Punkt kommt, wo sich eben Sport und gesellschaftliche Themen treffen und wo sie dann auch im Journalismus wiedergespiegelt werden müssen, dann geht es ja sehr schnell auch um die Frage nach einer Verantwortung von Sport. Also ich glaube, das Themenfeld, dass Sport und Politik untrennbar miteinander verwoben sind, müssen wir nicht aufmachen, da sind wir uns einig. Aber wo siehst du denn im Sport auch gesellschaftliche Verantwortung?
Sport hat ein großes unternehmerisches Potenzial, wie wir alle wissen. Da müssen wir nur in die Bundesliga gucken. Und da vermischen sich natürlich Sport und Wirtschaft zum Beispiel. Dass Wirtschaft einen großen Einfluss hat, das sehen wir an vielen verschiedenen Dingen im Sport. Und daran entzünden sich auch immer wieder Diskussionen. Also sei es jetzt Mäzenentum wie in Hoffenheim oder bei RB Leipzig oder sei es, ne, ein Sponsor beim BVB, der dann Rheinmetall heißt und nicht mehr Töpfe und Pfannen herstellt, wie vor Urzeiten. Also natürlich haben wir überall diese politischen Themen, und die entzünden sich auch an der Wirtschaft. Die entzünden sich auch an solchen Sachen wie, welche Social-Media-Plattformen benutzen Vereine gerade, ja? Oder wie wird der Sport der Frauen gefördert? Also das ist zwingend alles politisch, und da müssen wir stärker hingucken. Und eigentlich muss man sich angucken, wo ragt Sport in die Gesellschaft rein? Und da ist er immer, also es sind immer sozusagen diese Grenzbereiche, die, oder diese, ja, das ist kein Grenzbereich, sondern diese Übergangsbereiche, wo es dann eben wirklich politisch wird. Und da muss man genauer hingucken. Das machen wir aber nicht so gerne, weil das natürlich einen ganz entscheidenden Faktor im Sport betrifft, nämlich den Unterhaltungsfaktor. Also Sport, interessanterweise, bringt ja immer eine absolute Unschuldigkeit mit, wo Leute, ja, keine Ahnung, Sport genießen als eben ZuschauerInnen oder als Aktive. Das ist der Teil in ihrem Leben, wo sie den Alltag und die Politik auch mal vergessen können und wollen. Und es ist, glaube ich, auch schwer zu akzeptieren, dass das so einfach nicht ist. Es sei denn, man gehört eben zu dieser speziell gemeinten Gruppe, ja, die irgendwie nicht betroffen zu sein scheint von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das ist nie so. Aber es gibt Menschen, die können das besser verdrängen als andere, weil sie zum Beispiel im Raum Stadion sich sicher bewegen können. Die Menschen, die sich da sicher bewegen können, die können natürlich vergessen, dass Sport politisch ist. Die Menschen, die sich da nicht sicher bewegen können, die können das nicht vergessen. Für die ist es halt Alltag.
Ja, ich fand es vor dieser Wahl jetzt sehr spannend zu beobachten, dass sich aus meiner Sicht bei den Vereinen und Verbänden langsam die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass nicht nur Sport politisch ist, sondern dass Politik auch Sport am Ende betreffen wird, wie jeden anderen gesellschaftlichen Raum. Weil dieses wirklich zusammen plötzlich laut werden, also dass beispielsweise die DFL oder auch der DOSB und dann viele Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga ganz klar zur Wahl aufgerufen haben und auch, ich habe ihn jetzt schon mehrfach zitiert zuletzt, der Wahlaufruf vom DOSB, die eben ganz klar gesagt haben, wir sind zwar Partei, ich lese es gerade mal vor, gerade angesichts der internationalen politischen Trends ist eine klare Stärkung der demokratischen Parteien in Deutschland bei dieser Bundestagswahl aus unserer Sicht das Gebot der Stunde. Denn als DOSB sind wir parteipolitisch neutral, aber wir haben ein klares Wertesystem in unserer Satzung niedergelegt. Wir treten rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Wir sind also politisch nicht neutral. Also das fand ich schon ein Stück weit bemerkenswert, dass das in dieser Deutlichkeit dann am Ende gekommen ist. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, wenn sie mal ein bisschen früher angefangen hätten, aus den Verbänden heraus das zu verstehen und zu kommunizieren, wäre es auch kein Schaden gewesen, ne?
Und es ist ja tatsächlich nicht so, dass sie das erfüllen, was sie da schreiben. Also, das muss man ja leider auch dazu sagen. Das steht da zwar und das wird als Wert immer nach vorne gehalten, aber am Ende wird es nicht vollumfänglich erfüllt. Und das sieht man schon an den Strukturen in den Vereinen und Verbänden. Ja, also wir sehen in sehr vielen Strukturen, dass sie eben rassistisch sind, dass sie Frauen diskriminieren, dass sie Menschen mit Migrations- oder internationaler Geschichte diskriminieren. Das sehen wir schon in diesen Verbänden. Das heißt, es ist eins, das nach außen drauf zu schreiben, das andere ist, das nach innen zu leben. Also es gibt, ich will nicht in Abrede stellen, es gibt Bemühungen und es gibt auch viele Menschen, die sind wirklich sehr ernsthaft bemüht, aber wenn wir die Strukturen angucken in ihrem Gesamten, dann schlägt sich das da noch nicht nieder, um es vielleicht mal so zu formulieren. So. Und das merken wir zum Beispiel auch an so Themen wie Inklusion. Ja, also Inklusion von Menschen mit Behinderung. Auch da, und das sagen InklusionsaktivistInnen eigentlich schon total lange, müsste endlich mehr getan werden, müssten sich Menschen stärker einsetzen. Es geht auch nicht nur darum, ParasportlerInnen zu inkludieren, das ist auch nochmal ein Thema, aber es geht auch darum, Menschen mit geistigen Behinderungen zu inkludieren. Und das passiert wenig und selten und es gibt noch viele andere Inklusionsebenen. Also wenn wir uns das mal angucken in den Strukturen, das habe ich gemacht, auch beim DOSB, sehen wir, dass zum Beispiel im Fußball genauso viele Mädchen wie Jungs anfangen in den ganz niedrigen Klassen, ne? Also so, und dann scheiden aber verstärkt Mädchen aus im Alter zwischen 14 und, keine Ahnung, 18 Jahren. Und das gängige Argument, das man dann immer hört, ist, naja, die interessieren sich dann für Jungs. Ja, aber da würden sie ja in einem Fußballverein fündig werden, ja, wenn das denn so wäre. Also die Frage ist tatsächlich, warum verlieren wir zum Beispiel Mädchen im Sport? Warum verlieren wir vor allen Dingen Mädchen mit internationaler Geschichte im Sport? Also warum haben die es eigentlich schwerer? Und da muss man mal genauer hingucken. Und da wären wir mitten in den Strukturen, die diskutiert werden müssen. Das Gleiche können wir behaupten für die meisten Vereine, also wie die meisten Vereine in ihren Rollen strukturiert sind. Und das spielt ganz stark auch in Gesellschaft mit ein. Also wer hat wie viel Freizeit zur Verfügung? Wer kann sich überhaupt darum kümmern, außer Kinder hin und her fahren und Trikots waschen? Also wer kann sich wirklich um die Vereinsarbeit kümmern, wenn es ums Organisatorische geht? Und da sind wir ganz schnell in sehr heftigen und wilden Diskussionen, würde ich behaupten.
Das ist auf jeden Fall so. Also dass die Strukturen der Verbände und der Vereine an vielen Stellen super problematisch sind und Teil des Problems, würde ich dir absolut recht geben. Ich fand den Aufruf jetzt trotzdem in der Deutlichkeit bemerkenswert, also den Wahlaufruf, weil, also ich erinnere mich nicht, dass es sowas in den vergangenen Jahren mal gegeben hätte. Und ich glaube schon, dass Sport da auch noch Leute erreicht. Es ist aber natürlich genauso, wie du sagst, wichtig, dass man auch da dann kritisch bleibt. Also weil wenn da beispielsweise die DFL aufruft zur demokratischen Wahl und dann gleichzeitig gewisse Verantwortungsträger aus der DFL, aber auch ihre politischen Verbandelungen durchscheinen lassen, sehr deutlich, wo man sich so denkt, naja, das ist jetzt aber auch noch nicht ganz das, was ich mir vielleicht vorgestellt hätte. Dann haben wir da natürlich auch ein Problem. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Bestimmte Themen haben eine mindestens mal Zweischichtigkeit. Inklusion ist ein gutes Stichwort, nämlich da mal drauf schauen. Ich habe im Sommer eine Veranstaltung.
Mara, darf ich einen Aspekt noch kurz einfügen, weil dann der würde noch zu dem Alten gehören. Und zwar, was ich interessant fand bei dem Aufruf des DOSB, ist ja, dass sie auf ihre Gemeinnützigkeit hingewiesen haben und Friedrich Merz ja damit gedroht hat, den Vereinen ihre Gemeinnützigkeit abzuerkennen, wenn sie sich parteipolitisch äußern. Und da merken wir dann schon, dass es einen bestimmten Wunsch zu geben scheint, in welche Richtung sich Vereine überhaupt zu äußern haben. Wir hatten das hier in Köln auch, da hat auch ein Verein, ein Wassersportverein, Wassersportfreunde Neptun, zu einer Demo auf dem Rhein aufgerufen, aber auch gleichzeitig gesagt, wer teilnimmt, darf keine parteipolitischen Aussagen tätigen, weil wir Angst haben, unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren. Also da haben wir schon einen möglicherweise einschränkenden Faktor in der ganzen Geschichte, wo wir einfach gucken müssen, finden wir das gut, ist das richtig? Also es gibt Gründe, das richtig zu finden, definitiv. Aber wenn dann damit gedroht werden kann, Vereinen ihre Gemeinnützigkeit abzuerkennen und die sozusagen in einer etwas, oder die sich genötigt fühlen, in einer weicheren Form sich zu äußern, weil sie sich nicht konkret äußern können, dann finde ich es schon auch schwierig.
Das ist auf jeden Fall so. Ich empfehle an dieser Stelle sehr gerne und zum wiederholten Male den Podcast Tauziehen, in dem es eine Folge gibt, wo es genau um die Frage der parteipolitischen Neutralität von Vereinen geht. Also was bedeutet das eigentlich? Was beinhaltet das und was beinhaltet das aber auch vielleicht nicht? Und auch so ein bisschen die Frage, oder die Feststellung, dass es nämlich ein Unterschied ist, rufe ich auf dazu, eine bestimmte Partei zu wählen, was ja nicht passiert bei diesen Geschichten, oder rufe ich auf dazu, eine bestimmte Partei nicht zu wählen, eben weil sie keine demokratischen Werte vertritt. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Unterschied. Aber um dann mal nochmal auf das Thema Inklusion zu schauen, also ich fand das ganz spannend. Ich habe im Frühsommer letzten Jahres eine Veranstaltung moderiert im Vorfeld der Europameisterschaft, wo es eben genau um die Frage nach Inklusion im Sport ging und wo unter anderem Jürgen Dusel auf dem Podium saß, also der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, und der gesagt hat, es ist ja schön und gut, wenn man, und es ist natürlich auch wichtig, wenn man immer sagt, was die AfD beispielsweise darüber verlautbaren lässt, was sie unter anderem für Pläne hat für Menschen mit Behinderungen, dann ist das super, super gefährlich. Und der auch erzählt hat, wie das teilweise so im ländlichen Raum dann schon bei Veranstaltungen vielleicht abläuft, wo die das Gefühl haben, sie können da irgendwie schalten und walten. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, es wird insgesamt in diesem Thema viel zu wenig gemacht und das ist eine viel zu geringe Wahrnehmung dafür vorhanden, dass die wenigsten Behinderungen angeboren sind. Also Menschen denken beim Thema Inklusion immer, das ist etwas, das ist unfassbar weit weg von mir. Mhm. Jetzt ist es ja nochmal ein eigenes Problem, dass Leute Themen oft erst dann als solche wahrnehmen, wenn sie das Gefühl haben, es könnte mich auch selbst betreffen. Aber bei Inklusion, finde ich, ist es halt schon so eine Verstrickung von Schwierigkeiten. Und dazu gehört eben beispielsweise, dass man mal eine Wahrnehmung dafür schaffen müsste, wie nah wir eigentlich alle daran sind, dieser Gruppe selbst anzugehören. Und ein Thema, wo Inklusion im Sport beispielsweise überhaupt nicht so behandelt wird, wie es eigentlich sein müsste, sind die Plätze in den Bundesliga-Stadien, die also je nach Größe nach einem bestimmten prozentualen Schlüssel verteilt sein müssten. Also wie viele Inklusionsplätze gibt es? Wenn du in solchen Themen unterwegs bist und recherchierst, hast du so Momente, wo dir so ein bisschen die Kinnlade runterfällt, wenn du merkst, wie wenig diese Themen eigentlich wirklich zu Ende gedacht oder erfüllt sind?
Ja, vor allen Dingen dann, wenn Verantwortliche darauf angesprochen werden. Also ich, klar, ne, ist jetzt nicht so, dass ich ständig das Thema auf dem Schirm gehabt hätte, wie viele Rollstuhlplätze gibt es eigentlich für Menschen mit Behinderungen im Stadion. Aber wenn ich dann mich mit den zum Beispiel Verhältnismäßigkeiten beschäftige, wie in einem Stadion wie in Dortmund, dann muss ich sagen, das ist einfach grob fahrlässig. Da wird nicht gut mit Menschen umgegangen, da wird nicht gut mit den Menschen umgegangen, die das kritisieren. Wenn man dann Betroffenen zuhört, dann ist es schon so, dass ich nicht neutral denke, naja, da hat er aber einen Punkt, sondern einfach also als empathischer Mensch fühlt man die Diskriminierung natürlich mit, auch wenn sie nicht einen selber betrifft. Und ich meine, wenn es Regelungen gibt, ja, dafür und die unterboten werden, und zwar weit, dann ist es schon auch rechtmäßig darauf zu pochen, dass diese Regelungen eingehalten werden. Und was mich dann aber wirklich so ein bisschen hat verzweifeln lassen, auch wenn das immer keine gute Herangehensweise ist, aber dass dann zu so einem Großevent wie einer Europameisterschaft plötzlich möglich ist, diese Plätze zur Verfügung zu stellen, die dann aber für die Bundesliga wieder zurückgebaut werden, das kann mein rationaler Verstand nicht greifen. Ja, also da passt gar nichts zusammen, finde ich, weil es ist ja möglich. Warum wird es dann nicht gemacht? Und da werden die Ausreden eben fadenscheinig. Und auch wenn es dann zum Beispiel um Kosten geht.
Wir hören hier gerade kurz die Katze. Also falls ihr, liebe ZuhörerInnen, die Katze nicht gehört habt, wir haben gerade kurz verstummt, weil die hier sehr lautstark reinkam und sich dann am Kratzbaum zu schaffen gemacht hat.
Ach, das war der Kratzbaum, alles klar. Genau, aber wenn man weiß, was möglich ist, wenn man weiß, was auch gesetzlich sozusagen angezeigt ist und wenn dann dennoch nicht so gehandelt wird, dass Menschen, die auf diese Plätze angewiesen sind, dass die ihr Recht auf ein Stadionerlebnis auch haben können, dann, ich reagiere durchaus verständnislos auf solche kognitiven Dissonanzen.
Man muss das vielleicht für die HörerInnen, die in dem Thema jetzt nicht so drin sind, ganz kurz erläutern. Also zu diesem Schlüssel, den wir gerade benannt haben, der wird an vielen Standorten nicht eingehalten. Und bei der Europameisterschaft war ja dann eben die UEFA Gastgeberin und hat das durchgesetzt, also dass für dieses Turnier dieser Schlüssel erreicht wurde. Und weil es eben eine ganz simpel kapitalistische Entscheidung ist, weil wenn wir jetzt in dem Fall von Inklusion von Behinderten sprechen, Inklusion ist ja natürlich insgesamt ein sehr viel weiteres Feld, es beispielsweise um sowas geht wie Rolliplätze und die natürlich mehr Platz brauchen als eine normale Sitzschale oder ein Steher, zumal dann eben noch eine Begleitperson mit ins Stadion darf. Und aufgrund dessen, was da an Einnahmen durch Ticketing verloren geht, haben die meisten Vereine oder Stadionbetreibenden diese Plätze eben nach dem Turnier wieder zurückgebaut. Und
genau, da haben wir eine schöne Sport-Insight-Folge auch zu gemacht. Vielleicht weiß ich nicht, ob ihr die in die Shownotes verlinkt, sonst poste ich die Tage nochmal. Wer sich das anhören möchte, kann das da gerne noch nachhören oder bei YouTube gucken. Aber wenn man dann mit Betroffenen spricht, ne, die zum Beispiel, das hat Auswirkungen, dass zum Beispiel befreundete Menschen nicht gemeinsam ins Stadion können. Ja, das, was wir eigentlich für selbstverständlich erachten, das Stadion ist ein Ort, an dem treffen wir uns mit Menschen, die den gleichen Interessen nachgehen, da treffen wir Freundinnen und Freunde und das ist für Menschen mit Behinderung nicht möglich, auch weil die zum Beispiel nicht spontan einfach mal wohin fahren können, ja, weil dann eben keine Plätze da sind, weil man, wenn man mit der Bahn fährt, auch nochmal extra jemanden bestellen muss, der dann irgendwie den Rollstuhl aus der Bahn holt und die Treppe runter und so, also da sind ja einfach alleine schon auf dem Weg noch mehr Behinderungen als einfach nur den Stadionbesuch an sich.
Ja. Und ein Thema, was einem häufig begegnet, wenn man auf wiederum diese Themen journalistisch schaut, ist, dass es so einen Reflex gibt von Teilen dann von Gesellschaft zu sagen, ja, das ist ja dann kein Journalismus, sondern Aktivismus. Also wenn jemand darüber berichtet, dass den ganzen Tag, keine Ahnung, Leute eine rote Ampel ignorieren, dann ist das natürlich wichtig und richtig, weil da wird ja irgendwie gegen eine Regel verstoßen. Aber wenn man darüber berichtet, dass es beispielsweise diese Regel zu Inklusionsplätzen gibt und gegen die verstoßen wird, dann wird es als Aktivismus gedeutet. Wie gehst du damit um? Begegnet dir das?
Also das begegnet mir natürlich immer dann, wenn ich zum Thema Sexismus im Sport schreibe, dann ist es mal sehr schnell da. Aber ich halte es da mit dem US-amerikanischen Medienwissenschaftler Jeff Jarvis, der gesagt hat, naja, Journalistinnen und Journalisten sind und waren schon immer auch die Anwältinnen derer, deren Stimmen so nicht gehört werden. Das heißt, unsere Aufgabe ist auch, Dinge sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen, die sonst im Alltag durchgehen und die möglicherweise leisen Stimmen, die marginalisierten Stimmen mit auf die Bühne zu holen. Das ist eine unserer Kernaufgaben. Ja, also wir haben eine Scharnierfunktion zur Öffentlichkeit und die können wir nicht nur nutzen für die Leute, die eh schon in der Öffentlichkeit stehen und die großgeteilte Meinung haben oder die an sich schon sehr laut sind, sondern unsere Aufgabe ist es ja auch, nicht ein Gegengewicht, sondern so andere Perspektiven zu finden, ne? Oder Betroffene zu finden und deren Perspektiven hörbar, erlebbar, sichtbar zu machen. Und ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, weil nur das dazu führt, dass Gesellschaft miteinander ins Gespräch kommt. Wenn immer nur die miteinander reden, die sich eh schon kennen, bestätigen die sich permanent in ihrer Perspektive. Und dann gibt es sowas wie einen Bestätigungsbias. Das ist das, was wir übrigens in vielen sozialen Netzwerken sehen. Ne? Ja. Ich bin nicht so für Filterblasentheorie, aber Bestätigungsbias ist ja schon was, was wir finden. Weil, ne, wenn Menschen für ihre Thesen viel Applaus kriegen, haben sie automatisch recht. So ist es eben nicht. Und da ist unsere Funktion, hinzugucken oder dahin zu gucken, wo die meisten erstmal nicht hingucken. Fragen zu stellen, die die meisten erstmal nicht haben. Weil uns Unregelmäßigkeiten auffallen. So. Und ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Inklusionsgeschichte gucken mit den Rollstuhlplätzen, es gibt ja gesetzliche Bestimmungen, die werden nicht eingehalten. Das heißt, es ist schon auch unsere Aufgabe, diese gesetzlichen Bestimmungen nochmal in Erinnerung zu rufen und zu sagen, es gibt hier aber eine Verantwortung, die ist sogar gesetzlich festgelegt. Wie verhalten sich denn die Vereine dazu? Das ist durchaus unsere Aufgabe. Und dann sprechen die Vereine, so wie sie sprechen, auch für sich. Und dass sie dann möglicherweise in einem nicht so guten Bild dastehen, liegt halt daran, dass sie sich nicht an die Vorgaben halten. Es liegt nicht daran, dass wir darüber berichten. Also das heißt, das hat nichts mit Aktivismus an der Stelle zu tun.
Ja, und einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, ist natürlich auch immer die Frage, wen macht man sichtbar und wem gibt man, man sagt dann ja immer so schön, eine Bühne, also sprich beispielsweise Sendezeit. Das ist auch was, was man sehr ja mitdenken muss. Wir sitzen jetzt hier auch als zwei weiße Cis-Frauen zusammen und sprechen miteinander. Und das bedeutet nicht, dass man das nicht machen kann, aber es sollte halt eben nicht der Regelfall sein, dass immer Leute zusammenkommen, die ähnliche Hintergründe haben. Ich mag aber tatsächlich behandle das tatsächlich ganz ähnlich auch den Transparenzbegriff, den du ja auch bei dir auf der Homepage nutzt, weil letztlich muss man sich ja fragen, gibt es eine absolute Neutralität überhaupt? Wir sind ja alle als Menschen auch Produkte dessen, wie wir groß geworden sind, in was für Umfeldern wir uns bewegen. Und natürlich ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und Sachen aus einer Distanz zu betrachten. Aber eine absolute Neutralität zu erreichen, halte ich ehrlich gesagt für illusorisch. Und dann ist Transparenz halt eben das, was entscheidend ist. Also zu sagen, wo komme ich her, wer bin ich?
Viele Menschen verwechseln Neutralität auch mit dem, was sie für normal halten.
Ja.
Also es wird natürlich immer gemessen an, ne? Und dadurch, dass wir das schon Maßstab anlegen, kann es per se nicht neutral sein. Also auch die Menschen, von denen wir behaupten, sie seien in Anführungsstrichen normal oder neutral, sind eben nicht normal oder neutral, sondern sie sind im Zweifel die Mehrheit, ne? Oder eine, wie auch immer geartete Mehrheit, die die Strukturen in einer Gesellschaft bestimmt. Aber das ist nicht Neutralität, das ist nicht dasselbe. Also nur weil zum Beispiel in einer Gesellschaft an fast allen entscheidenden Stellen weiße Cis-Männer sitzen und bestimmen, heißt es nicht, dass das normal ist oder dass die deswegen neutral sind.
Ja, das stimmt, das sind die nämlich in der Regel überhaupt nicht. Wenn man nochmal zurückgeht auf die politische Verantwortung von Vereinen und Verbänden, dann haben natürlich speziell die Vereine ja einen Pfund, dass sie an vielen Stellen immer noch zu wenig nutzen, nämlich Geschichte und die Beschäftigung mit ihrer Geschichte. Du bist ja sehr aktiv in Sachen Erinnerungskultur angestoßen worden, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich damals durch deine eigene Familiengeschichte. Wir haben das Buch schon angesprochen. Kannst du vielleicht den HörerInnen, die jetzt dir heute in diesem Podcast zum ersten Mal begegnen, der eine oder die andere ist da ja vielleicht noch dabei, das mal auf einem kurzen Nenner zusammenfassen. Also ich weiß, das ist eine unmögliche Aufgabe, weil das eine sehr lange Geschichte ist. Ich habe auch schon das Buch in die Shownotes gepackt, aber vielleicht so für Einsteiger. Also wie bist du damit in Berührung gekommen?
Okay, also mein Großvater war ein katholischer Widerstandskämpfer oder katholisch geprägt, kirchenkritisch gegen den Nationalsozialismus, musste bereits 1933 Deutschland verlassen im Frühjahr, weil er sich aktiv gegen die NSDAP engagiert hat, eben auch schon vorher und schon klar war, der ist ein Gegner des Nationalsozialismus, hat dann aus dem niederländischen Exil gearbeitet, erst Schriften verbreitet, dann auch selber Artikel geschrieben, eine eigene Widerstandszeitschrift veröffentlicht. Genau, und ist deswegen ja sehr schnell auf der Liste der Nazis gelandet, wurde ausgebürgert 1937, inklusive meiner Oma und meinem damals auch schon existierenden Vater. Mein Vater ist ein bisschen älterer Jahrgang, 1931. Und mein Großvater wurde von den Nazis gefangen genommen und ermordet 1943. Und mein Vater hat das alles mitbekommen. Also er hat die Flucht mitbekommen, ist im Exil groß geworden, musste zurück nach Deutschland, hat hier die Bombenangriffe der Alliierten knapp überlebt und ist aufgrund dieser Erlebnisse einfach ein schwerst traumatisierter Mensch. Ich weiß schon immer, dass mein Großvater von den Nazis ermordet worden ist, also seit ich mich erinnern kann, das war nie ein Geheimnis in unserer Familie. Aber was mir erst als erwachsene Frau und bei näherer Beschäftigung wirklich greifbar geworden ist, ist, wie sehr mich diese Familiengeschichte persönlich betrifft, mhm, in der einen oder anderen Weise. Sei es durch das Aufwachsen mit einem schwerst traumatisierten Vater oder sei es durch diese Geschichte des Widerstands, des Aufbegehrens, des sich gegen eine Mehrheit stellen. Und mit diesen Themen habe ich mich dann beschäftigt ab 2012 und dadurch, dass ich mich damit immer mehr beschäftigt habe, habe ich, glaube ich, auch angefangen, mich stärker mit marginalisierten Menschen und Stimmen zu beschäftigen und mit Strukturen in der Gesellschaft. So. Und das findet sich eben alles in diesem Buch wieder. Also ich erzähle im Prinzip auf drei Ebenen. Ich erzähle die Vergangenheit, ich erzähle die Beziehung zu meinem Vater, die wirklich schwierig war. Und ich erzähle unsere Gegenwart zwischen 2014 und 2020 und das Erstarken der Rechtsextremen in Deutschland oder das Wiedererstarken der Rechtsextremen in Deutschland. Und das habe ich versucht, in ein Buch zusammenzufassen.
Ja, und
war das kurz jetzt?
Das war super. Ich mag das ja, das ist ja das Schöne eigentlich im Podcast, dass man Leuten nicht sagen muss, fass dich kurz. Das habe ich beim Fernsehen immer gehasst, wenn man mal selber vielleicht interviewt wird und dann kriegst du gesagt, das war super so, aber geht das noch mal kürzer? Und du sitzt so da und denkst, ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Geschweige denn, kriege ich es im zweiten Anlauf noch mal kürzer hin. Genau, aber ich könnte jetzt den Witz bringen, man könnte über diese Geschichte einen eigenen Podcast machen, aber das hast du ja schon. Ja. Ich fand es aber, also neben allem anderen, was ich daran spannend und bewegend und wichtig finde, auch sehr schön. Ich habe irgendwo gelesen, das Buch heißt ja Mein Großvater, die Nazis und ich.
Mein Widerstand gegen die Nazis.
Entschuldigung.
Gar kein Problem. Es ist ein unfassbar langer Titel. Es ist ein Sachbuch.
Mein Großvater, sein Widerstand gegen die Nazis und ich. So ist das richtig. Pardon. Und du hast irgendwo so schön geschrieben, statt und ich hätte man auch schreiben können und wir, weil das halt eben eine Geschichte ist, die uns als Gesellschaft angeht. Also deswegen kann ich das Buch auch wirklich allen nur wärmstens empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Wenn man das nochmal in Relation setzt, auch mit Sport und mit heute, ist es ja so, dass Erinnerungskultur schon zuletzt auch, ich will nicht sagen, unter Beschuss geraten ist, sondern ich würde es lieber formulieren, es hat Versuche gegeben, Erinnerungskultur unter Beschuss zu bringen. Was glaubst du denn, wie der Sport dieses Thema nutzen könnte? Klingt vielleicht falsch, weil es soll ja nicht ein Selbstzweck sein, aber wie könnte der Sport mit diesem Thema noch einen besseren, einen fruchtbareren Umgang finden, auch gerade in einer Zeit, wie wir sie jetzt erleben?
In der Erkenntnis erstmal, dass Sportvereine nicht unantastbar und unangreifbar sind. Mhm. Also was man ja vor allen Dingen am Nationalsozialismus sieht, ist zum einen die Zerschlagung des ArbeiterInnensports, der sich nie wieder davon erholt hat, was damals passiert ist. Und dann auch zu gucken, wie viele Vereine sehr schnell sich auch der NSDAP untergeordnet haben, sehr schnell Jüdinnen und Juden ausgeschlossen haben. Also wir reden vom Sport immer von dem Platz mit der integrativen Kraft. Aber Sport ist, weil er eben Gruppen bildet, auch immer ein Ort des Ausschlusses. Also es bilden sich Gruppen und es bilden sich natürlich Gruppen, die bestimmte Menschen inkludieren, aber dann auch wieder exkludieren. Und das muss man immer wieder aktiv brechen. Also wir merken das ganz einfach an so Derbys und Rivalitäten. Ja, es kann halt einfach sein, dass du keine Ahnung, weil du da geboren bist, Fan bist von einem Verein, der in absoluter Rivalität zu einem anderen Verein steht, und das lebt man dann auch irgendwie inbrünstig. Das kann aber eben auch in Gewalt umschlagen. Und da ist der Sport ein bisschen in meinen Augen naiv, dass er sich gerne positioniert als das, als der Ort, an dem Inklusion stattfindet, aber darüber vergisst, dass Exklusion genauso, und zwar zeitgleich, stattfindet. Und dass man sich eigentlich auch mit den exkludierenden Faktoren des Sports beschäftigen muss, weil man die Grenzen sonst nicht aufbrechen kann, weil man sonst die Wände nicht durchlässig hält. Also es ist völlig okay, sozusagen Gruppen zu bilden und so, aber die Ränder müssen durchlässig sein. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kommt es dazu, dass wir zum Beispiel auch starre Hierarchien haben, und dann wird das, was wir als demokratisch denken, sehr schnell autokratisch. Und auch wenn man in die Vereine reinguckt, ne, also viele Vereine geben sich große Mühe, sich demokratisch zu organisieren. Es gibt aber auch Vereine, da herrschen sehr klare Hierarchien. Ja, da haben Leute Macht und nutzen diese Macht auch und sind unangreifbar und haben diese Positionen auch Ewigkeiten inne. Das ist dann eben doch nicht mehr so basisdemokratisch. Und da, glaube ich, ja, ist es wichtig, im Sport hinzugucken, ne? Also wie ist das organisiert? Wer darf was sagen? Ich glaube, das präsenteste Beispiel ist der ewige Kampf der FC Bayern-Fans mit ihrem Vorstand des Vereins. Also da, wo wird da Demokratie ausgelebt? Wie demokratisch ist das, wenn zum Beispiel bestimmte Fans, nur weil sie dem Vorstand widersprechen, von Jahreshauptversammlungen ausgeschlossen werden? Wir haben schon Orte, an denen wir sehen können, dass es grenzwertig ist und dass das Demokratieverständnis auch in Vereinen grenzwertig ist.
Und das Spannende ist, ich habe vor einiger Zeit hier mit Rachel Etze gesprochen, was auch wirklich also spannend und toll war, die genau dieses Exkludierende von Sport auch angesprochen hat und wie Leute da drauf springen, weil sie das nicht hören wollen, und sie wollen das vielleicht auch nicht hören aus so einer falsch verstandenen Solidarität mit ihrem Sport. Also es gab ganz viele Kommentare dazu von Leuten, die gesagt haben, Sport ist so wichtig, wieso macht ihr Sport so nieder? Und es geht überhaupt nicht darum, Sport und Vereine niederzumachen, sondern es geht darum zu sagen, ihr empfindet Sport als inkludierend, aber er ist nicht nur das. Und damit er besser wird, müssen wir uns eben auch angucken, wo er exkludiert. Und tatsächlich an euch, liebe HörerInnen, falls ihr die Folge von vor 14 Tagen mit Franziska Kaiser noch nicht gehört habt, da sprechen wir genau über die Veränderung der Vereine in der Zeit des Nationalsozialismus und auch über die mehr oder weniger Zerschlagung der ArbeiterInnenvereine und was Nora gerade gesagt hat, dass sie sich davon eben nicht erholt haben und wie Vereinsstruktur sich verändert hat in der NS-Zeit und wo es eben auch Anschlussfähigkeiten gab für die NS-Ideologie, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und dann ist es ja aber so, dass Erinnerungskultur vor einem Wandel steht, weil leider nun mal die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, kaum noch und wahrscheinlich auch bald gar nicht mehr leben. Es gibt ja den Erinnerungstag im deutschen Fußball. Wir haben zuletzt hier mehrfach darüber gesprochen. Und bei der zentralen Auftaktveranstaltung war Epa Sepeşi in Mainz zu Gast und hat da gesagt, sie spricht ja viel in Schulen. Und die Menschen, die ihr jetzt zuhören, werden die Zeuginnen der Zeit zeugen und müssen die Geschichte dann weitertragen. Und ich weiß, dass diese Idee gute und aber vielleicht auch problematische Aspekte hat. Was glaubst du denn, wie kann und wie muss Erinnerungskultur sich wandeln und wer kann sie weitertragen?
Ich habe da tatsächlich gestern Abend noch einen sehr interessanten Austausch zu gehabt, auf Blue Sky, muss man sagen. Ja, die betroffenen Personen haben ihre Posts wieder gelöscht, weshalb ich sie nicht namentlich nennen werde. Aber es gab dann zum Beispiel Aussagen zu, also es wurde die Frage gestellt, wie müssen sich denn eigentlich Holocaust-Überlebende fühlen, die jetzt von Friedrich Merz als Spinner, als linke Spinner bezeichnet worden sind, die bei diesen Demos zugegen waren. Die Frage kann man von mir aus stellen, aber darunter entspann sich dann ein Austausch, wo dann jemand sagte, dürfen wir uns nicht eigentlich alle ein bisschen als Holocaust-Überlebende sehen? Ne? Wenn meine Vorfahren jüdisch gewesen wären, gäbe es mich vielleicht nicht. Und ich, genau, ja, aber das ist, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Und das Ding ist, ich glaube, diese Person hat es schon, also hat es sozusagen formuliert im Sinne von, ich versetze mich da rein und dann wäre ich ja auch betroffen gewesen. Aber es ist natürlich, also es ist eine Stufe weiter als alle Großväter waren Widerstandskämpfer. Und das Problem an der Geschichte ist, um das auf die zwei Zeugen zu drehen, also wenn Menschen sich sehr damit identifizieren und sozusagen diese Zweizeuginnenschaft übernehmen wollen für Verfolgte des Nationalsozialismus, tendieren sie dazu, sich mit denen auch zu identifizieren. Ich finde das auf einer empathischen Ebene total nachvollziehbar, aber es sorgt halt dafür, dass völlig ausgeblendet wird, dass auf der eigenen, in der eigenen Familiengeschichte im Zweifel eine Täterbiografie oder eine Täterinnenbiografie ist. Über Täterinnen sprechen wir sowieso viel zu wenig.
Ja.
So, das heißt, wenn dieses eine Gefühl das andere komplett ersetzt und man sich sozusagen nur in dieser Zweizeuginnenschaft wahrnimmt als jemand, der die Erinnerungen an die Holocaust-Überlebenden oder Opfer weiterträgt, dann machen wir da tatsächlich meiner Meinung nach einen Fehler. Ja, weil wir eben nicht auf die eigenen Familiengeschichten gucken. Das gilt auch für meine Familiengeschichte. Natürlich habe ich auf der einen Seite den Großvater, der sich gegen den NS gestellt hat, aber ich habe noch einen anderen Großvater. Der war zu dieser Zeit ein Jugendlicher, der war zu dieser Zeit in der Hitlerjugend. Das hat aber auch was mit der Familie gemacht, das hat auch was mit der Geschichte gemacht. Darüber reden wir übrigens gar nicht, darüber redet auch meine Familie nicht gerne. Aber da muss man zum Beispiel reflektieren, wie hat eigentlich NS-Erziehung sich fortgesetzt? Ja, wie ist NS-Erziehung autoritäres Verhalten? Wie ist das weitergegeben worden? Wie ist das tradiert worden in den Familien, in der Erziehung? Und da, glaube ich, können sehr, sehr viele was drüber sagen. Und dann geht es gar nicht mehr so sehr darum wie, naja, wir hatten ja auch nichts, sondern mit welcher Ideologie, mit welchem Menschenbild sind wir eigentlich aufgewachsen und geprägt worden? Und haben wir das eigentlich jemals reflektiert? Und wenn man sich die ganzen rassistischen Reden anhört, muss man sagen, das haben wir tatsächlich nicht. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass es schlecht ist, sozusagen die Erinnerung an NS-Opfer aufrechtzuerhalten. Das ist gut, aber es muss parallel auch eine Reflexion stattfinden über die eigene Verwobenheit in dieser Geschichte auf der Seite der TäterInnen. Und das findet halt fast gar nicht statt, sondern wir ersetzen das eine durch das andere. Und dann kommt es eben zu solchen Posts. Also wie gesagt, ich will nicht böse Absicht unterstellen, aber man merkt schon, da wird es irgendwie recht schräg. Und wenn wir das sozusagen nicht mit einhegen, dann kommen wir zu keinen guten Ergebnissen. Und das haben wir auch leider jetzt seit dem 29. Januar gleich mehrfach gesehen.
Ich habe da tatsächlich dieses Jahr rund um den Erinnerungstag, was vielleicht auch wiederum was aussagt, viel mehr noch drüber nachgedacht als in den letzten Jahren bei diesen Veranstaltungen, dass es, wie du gerade gesagt hast, es ist total wichtig, dass man diese Erinnerungskultur auf der einen Seite fokussiert auf das, was Menschen da angetan wurde und dass man die Erinnerung an diese Menschen aufrechterhält und diesen Menschen den Raum gibt, solange sie noch da sind, über ihre Erinnerungen zu sprechen, was ja glücklicherweise passiert. Aber gerade auch, wenn man auf Erinnerungskultur in Sportvereinen schaut, wo sie stattfindet, es gibt eben keine, stimmt natürlich nicht, nie in Absolutismen, aber es gibt sehr wenig Blick darauf, wo beispielsweise auch in Sportvereinen eben Täterinnenschaft war. Und die Vereine waren voll davon. Und da gibt es aber auch so dieses, alleine was du vorhin angesprochen hast, was jetzt irgendwie dir oder mir total eingängig ist, dass man eben weiß, wie Vereine sich verhalten haben und auch wie vorauseilend sie gehandelt haben und gerade auch die Sportvereine, wo es aber nicht so eine Auseinandersetzung mit gibt, sondern wo es so den Wunsch gibt sozusagen, ja, so nach dem Motto, das war halt so und wir mussten ja und so, aber sie mussten noch gar nicht. Sie hätten vielleicht irgendwann gemusst, aber selbst dann hätten sie sich vielleicht auch wieder setzen können, so. Ja, ist ein großes Thema. Ich frage mich das dann immer, also wenn es so um Bildung geht, geht es ja auch immer um Orte für Bildung, ob Vereine auch Orte für Bildung sein können. Aber da müsste man wahrscheinlich mal damit anfangen, dass man Menschen, die sich in Vereinen engagieren, für bestimmte Themen sensibilisiert und schult. Und da sind wir dann bei der großen Last, die Ehrenamt überhaupt schon trägt. Also es ist ein kompliziertes Thema, ne?
Es ist ein total kompliziertes Thema. Auf der anderen Seite gibt es ja Vereine, die das machen und die das auch wirklich sehr aktiv versuchen. Mein bestes Beispiel, aber weil ich nicht viele andere kenne, ist der FC Internationale in Berlin, die auch versuchen zum Beispiel ihr Vereinsleben sehr demokratisch zu führen, die sich das angucken, die eine sehr multikulturelle Mitgliedschaft haben, würde ich sagen, ne? Und die auch so ein bisschen davon erzählen, wie sie versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen, wie sie versuchen, für bestimmtes Verhalten zu werben, ohne den Leuten das aufzuzwingen. Also wie sie dann auch versuchen, irgendwie möglichst klimaneutral zu werden als Verein. Auf wie viele Widerstände sie dabei aber auch stoßen. Ne? Also wir hatten darüber eine Folge, wie dieser Verein versucht, eben klimaneutral zu werden, was sie da alles anpacken und wo sie da überall hingucken. Ich bin völlig beeindruckt davon, mit wie viel Engagement die das anpacken und das Ganze dann am Ende scheitert, weil eine bereits installierte Solaranlage über einen langen Zeitraum nicht angeschlossen werden konnte, weil es da eben Zuständigkeitsfragen gab, die noch geklärt werden mussten. Also ich glaube, oft ist es nicht nur so, dass die Vereine es nicht wollen, sondern dass es manchmal auch echt an den Strukturen hängt. Also dass zum Beispiel so Fragen im Raum stehen, wem gehört die Halle, in der wir Sport machen? Gehört sie der Kommune? Gehört sie der Stadt? Gehört sie einem privaten Anbieter oder so? Also man muss ja an sehr vielen verschiedenen Stellen irgendwie was machen und viele Vereine sind, glaube ich, auch einfach froh, wenn sie überhaupt noch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler bekommen, die diesen Job machen wollen, ja, neben ihrem Beruf. Und auch der Druck im Privaten wird ja immer größer, ne? Also auch dadurch, dass wir zum Beispiel Preissteigerungen haben, haben die Menschen Sorge, möchten weniger Geld ausgeben oder müssen halt mehr arbeiten, um eine Familie zu versorgen. Und da bleibt dann einfach weniger Freizeit, die man in gesellschaftliches Engagement stecken kann. Also auch darüber muss man dann natürlich sprechen, wie man das besser organisieren kann. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt müsst ihr hier noch mal ein bisschen mehr klimaneutral machen, bietet mal eine vegane Wurst an oder so, dann sagen die auch so, sag mal, habt ihr ein Rad ab? Ey, wir sind froh, dass wir einen Betrieb am Laufen halten können oder dass wir überhaupt eine Halle haben, in der wir trainieren können, dass wir eine Schwimmhalle haben, ja, oder Trainer oder was auch immer. Also ich glaube, dass Vereine perfekte Orte sind, weil sie so viele Menschen erreichen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass Vereine Stand jetzt auch extrem unter Druck stehen und auch nicht im Fokus stehen bei der Unterstützung zum Beispiel als Bildungsstätten.
Jetzt muss ich drei Sachen noch dazu sagen. Zum einen hast du jetzt, ohne es zu wissen, schon einen Ausblick auf die, ich glaube, nächste Sendung gegeben mit dem FC Internationale. Das war nicht abgesprochen. Zum zweiten, also auf meine nächste hier, Flutlicht an. Zum zweiten, was die vegane Wurst und generell die Verantwortung von Vereinen angeht, gibt es natürlich, das ist uns beiden total klar, aber ich möchte es nach außen noch einmal ganz deutlich kommunizieren, unterschiedliche ich sag mal, Ansprüche an ehrenamtliche Vereine versus große Bundesliga-Vereine beispielsweise.
Wirtschaftsunternehmen.
Genau, Wirtschaftsunternehmen, von denen man andere Dinge, beispielsweise auch vegane Würste, erwarten darf und muss. Ich grüße an dieser Stelle Christoph Kessel, der Mainzer und Tour, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, wo und zu welchen Konditionen und so weiter vegane Speisen im Stadion angeboten werden, was nämlich ein super wichtiges Thema tatsächlich ist. Und eigentlich sollte meine Abschlussfrage sein, wo du für dich thematisch inhaltliche Anknüpfungspunkte in deiner Rolle als Journalistin im Sport siehst, um diese Themen quasi weiter am Kochen und in der Aufmerksamkeit zu halten. Aber das hast du jetzt eigentlich gerade schon sehr schön gemacht. Die Frage wäre, gibt's noch was du dazu ergänzen möchtest?
Nur, dass ich mich sehr freue, bei Sport Insight zu arbeiten, die auch schon mal diese historischen Themen mich anpacken lassen oder in denen wir diese historischen Themen anpacken. Gern gesehener Gast zu dem Thema ist dann auch immer Ronny Blaschke, der sich ja auch intensiv damit beschäftigt, auf verschiedensten Ebenen. Und auch darüber habe ich einfach viel gelernt.
Ja, sehr schön. Wir sehen, es bleibt wichtig, auch im Sportjournalismus an diesen politischen Themen dran zu bleiben, weil der Sport vor großen Aufgaben steht und sie sind seit dieser Bundestagswahl nicht kleiner geworden. Liebe Nora, ich danke dir, dass du dir am Tag danach die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und euch, liebe HörerInnen, gilt natürlich auch wie immer mein Dank für die liebevolle Begleitung dieses Podcasters. Es bleibt in diesen Zeiten besonders wichtig, dass wir alle aufeinander aufpassen. Bitte tut genau das. Und wir sind hier tatsächlich in der Lage, den Podcast damit zu beenden, zu sagen, wir sehen uns auf der Straße, denn die wird ein wichtiges Feld für uns bleiben in den nächsten Monaten und Jahren. Also passt auf euch und aufeinander auf, bleibt stark und widerständig. Ciao.